Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Die Jahreslosung. Die haben wir das ein oder andere Mal sicherlich in diesem Jahr schon gehört. Die meisten zumindest. Wer zu Silvester da war, hat dort schon die erste so kurze Kostprobe bekommen. Und es ist eine gewaltige Jahreslosung. Wir wollen uns heute annähern. Wir wollen vor allen Dingen uns heute das Buch der Offenbarung mal anschauen und dann auch einen ersten Blick auf die einzelnen Bedeutungen der Jahreslosung, also der Worte in der Jahreslosung, werfen. Und ich kann euch sagen, einerseits es hat's in sich und andererseits es lohnt sich. Wenn wir das Buch der Offenbarung uns anschauen, dann oder so ein bisschen auf uns wirken lassen, dann ist es was, schauen wir uns unsere Bibeln, dann steht häufig über diesem Buch der Offenbarung, Offenbarung des Johannes. Das ist so quasi die Überschrift, die wir dort finden. Und das ist, ich sag mal so ein Stück, die übliche Bezeichnung, ich nenne es mal so. Wenn wir dann aber das Buch der Offenbarung aufschlagen und dort hineinschauen und die ersten Verse lesen, und das tue ich jetzt, dann merken wir, dass das eigentlich eine andere Bezeichnung verdient. Ich lese die ersten Verse des Buches der Offenbarung. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Man könnte denken, Paulus hat es geschrieben, war es aber nicht. Es ist trotzdem schön verschachtelt. Wenn wir uns anschauen, was uns hier in den ersten Versen gesagt wird, dann ist es erstens, Gott gibt den Auftrag. Wem gibt er diesen Auftrag? Jesus Christus, seinem Sohn. Der sendet einen Engel zu Johannes und Johannes ist dann derjenige, der es aufschreibt, dokumentiert und festhält. Und das ist erstmal spannend, wenn wir uns das vor Augen führen, bedeutet das, wie kommt die Offenbarung zu uns von Gott, der den Auftrag gibt zu Jesus? Der sendet einen Engel und den zu Johannes. Wenn wir das so sehen und wenn wir das so lesen, können wir erstmal sagen, wir sehen hier eine Leiter nach unten, wie Offenbarung auf diese Erde dringt, wie Offenbarung von Gott geschenkt wird und wie wir sie jetzt hier vorliegen haben im letzten Buch der Bibel. Die Offenbarung schließt die Bibel ab. Damit hört sie auf. Und dann der Vers 3, den will ich uns auch noch lesen, weil das ist etwas ganz Schönes, was uns hier angekündigt wird. Wer von euch möchte gern diesen Zustand der Glückseligkeit haben? Zwei melden sich, manche nicken, der Rest guckt betröppelt rein. Schön. Ich stelle die Frage nicht nochmal, weil ihr habt es gerade, ne? Ach so. Glückselig. Also da steckt das Wort Glück drin. Glücklich zu sein und selig zu sein, das kennen wir aus unserem Sprachgebrauch, selig, wer es braucht. Und selig ist ein Zustand, wo wir ja ein Stück Vollkommenheit empfangen, wo wir selig gemacht werden, das heißt, wo dort was zusammenkommt, was uns vervollständigt. Und wo wir... Nö, die Chance ist durch. Und im Vers 3 lesen wir, jetzt nach NGÜ, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest, und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. In etwas textteuren Übersetzen wird eben der Begriff glückselig verwendet. Wer ist glückselig? Wer dieses Buch entweder liest oder vorliest? Wer diese prophetische Botschaft, die da drin enthalten ist, hört? Und wer es bewahrt oder wer sich danach richtet in seinem Herzen? Also das Erste, was schon mal lohnend ist in diesem Jahr, ist die Offenbarung zu lesen. Am besten laut, weil dann lest er sie euch vor, ihr hört sie und ihr bewahrt sie damit. Also das Bewahren wäre dann der dritte Schritt, den ihr bitte noch mit einnehmt. Und jetzt wollen wir uns anschauen, das ist so ein bisschen der Einstieg und der Angang in dieses Buch hinein. Jetzt möchte ich mit uns schauen, mit was haben wir es denn hier in der Offenbarung zu tun? Wenn wir uns mit biblischen Schriften auseinandersetzen, gibt es da verschiedene Gattungen, also verschiedene Arten, wie Bibeltexte uns überliefert wurden, wie Bibeltexte auch verfasst wurden. Und dann ist die erste Frage, was haben wir denn hier in der Offenbarung? Was kommt uns hier zuteil? Die Offenbarung ist ein Buch, was enthüllt. Also es ist ein apokalyptisches Buch. Apokalyptisch, enthüllend, offenbarend. Deswegen haben wir im Deutschen das Wort Offenbarung. Es zeigt uns, was geschehen soll. Es zeigt uns himmlische Abläufe. Man könnte sagen, es tut ein bisschen den Vorhang weg, damit wir sehen, was im Himmel geschieht. Und dort wird die Gemeinde mit hineingenommen. Dort werden die Empfänger der Offenbarung mit hineingenommen. Sie dürfen sehen, was Gott im Himmel tut. Wie Dinge auf diese Erde gelangen. Wie er Dinge von oben herabbringt. Das ist das Erste. Die Offenbarung hat einen apokalyptischen, also einen offenbarenden, enthüllenden Charakter. Das müssen wir bedenken. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und das ist etwas, das sollten wir im Hinterkopf halten, wenn wir dieses Buch lesen. Das Zweite, das hatten wir gerade schon im Vers 3. Das Buch der Offenbarung ist gleichzeitig ein prophetisches Buch. Da trifft sich's eigentlich ganz gut, dass wir ja letztes Jahr eine andere Jahreslosung hatten, die im Endeffekt Vorbereitung für dieses Jahr ist. Prüft alles und das Gute behaltet. Und der Kontext der Jahreslosung letztes Jahr war, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, theoretisch ist es so, dass wir letztes Jahr die Chance hatten, zu lernen, was es bedeutet, prophetisches wahrzunehmen, zu hören, das Gute da drin zu behalten. Und das kommt uns dieses Jahr ganz stark zu nutzen, wer diesen Weg gegangen ist. Wer nicht gegangen ist, der hat was verpasst und der hat was nachzuholen. Der hat was aufzuholen, ihr Lieben. Und jetzt nochmal kurz, was ist Prophetie? Prophetie ist nicht Vorhersagen, so nach dem Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Prophetie ist Hervorsagen. Da wird etwas in Gang gesetzt. Da wird etwas losgetreten. Da entwickelt sich etwas. Und das sehen wir, es kommt von Gott her. Gott initiiert es im Himmel, das zeigt uns dieses Buch, es kommt auf die Erde und es wird zu seinem Ziel gesendet und am Ende und währenddessen ist es immer wieder etwas, wo Gott die Ehre darüber bekommt, wo es dann auch schlussendlich zu dem Ziel hingeht, was Gott gesetzt hat. Das sehen wir dann vor allen Dingen ab Kapitel 4 in der Offenbarung. Da wird manches auch im Rückblick eingeordnet. Da wird manches in der Zukunft angekündigt und da werden uns Gesetzmäßigkeiten des Himmels offenbart. Auf eine prophetische Weise. Und das gilt es festzuhalten. Das gilt es zu sehen und das gilt es zu verstehen. Und dann als Letztes, und auch das hat die Offenbarung in einer gewissen Form als Anteil, es ist ein Brief, der geschrieben wird. Gerade die Sendschreiben sind Briefe zunächst erstmal an Gemeinden zur damaligen Zeit. Auch das ist wichtig, in der Betrachtung des Buches zu bedenken. Und erstmal muss das bitte wahrgenommen werden, bevor wir weiter gucken. Bevor wir weiter überlegen, was hat es denn dann noch als weitere Botschaften. Und dann ist es auch etwas, jede biblische Gattung, also jede Art, hat ihre eigene, ja, jede eigene Umgangsweise. Also das heißt, ich muss gucken, wie gehe ich dann mit den Teilen davon um? Wie ist es gut, mit diesem Bibeltext in dem Fall umzugehen? Für uns ist alles verständlich, dass wenn wir es mit einem Gerichtstext oder mit einem Gesetzestext zu tun hat, dass der anders zu verwenden ist als ein Psalm. Na? Ein Gesetzestext ist anders zu verwenden als irgendwas, was mit Poesie oder Prosa zu tun hat in der Schrift. Was mit blumigsten Bildern uns zuteil wird. Und das müssen wir beachten, wenn wir die Offenbarung lesen. Das ist so das Erste. Das Zweite. Wir machen einen fixen Durchgang. Welche Themen und welche Schwerpunkte sehen wir immer wieder in der Offenbarung? Und die ist jetzt vielleicht nicht ganz vollständig, die Aufzählung, aber das sind die Sachen, die mir nochmal neu aufgefallen sind oder nochmal neu bewusst geworden sind, als ich jetzt das Buch der Offenbarung in den ersten Tagen dieses Jahres gelesen habe. Ein Fokus der Offenbarung liegt auf dem Thron Gottes. Wie häufig sehen wir in diesem Buch, dass immer wieder der Thron Gottes benannt wird, von dort die Dinge geschehen. Alles, was in der Offenbarung passiert, wird initiiert, wird ausgelöst vom Thron Gottes her. Es beginnt immer bei Gott. Und dann überrascht es und dann ist es vielleicht etwas, was auch ein bisschen uns erstmal Schwierigkeiten gibt. Wir sehen, es kommt alles von Gott. Und es geht eben nicht rosarot zu. Es wird nicht alles in einem Meer von Liebe versenkt. So frommer Klitsch. Sondern da wird's haarig. Die Bibel offenbart uns in der Offenbarung dramatische Gerichtsszenen. Heftige Tragödien. Dinge, die Erde erschüttern, erschüttern, erschüttern. Und dann trotzdem wahrzunehmen und festzuhalten, alles kommt von Gott her. Aber, und das ist ganz wichtig, das muss im Nachsatz gesagt werden, warum ist das wichtig wahrzunehmen? Weil Gott allem auch seinen Rahmen setzt. Wie häufig wird man in der Offenbarung auf Zeiträume stoßen, die ganz klar benannt sind? Tage, Monate, Jahre, bestimmte Zeitfenster, die immer wieder benannt werden. Das bedeutet, das, was hier passiert, ist nicht willkürlich. Das Schlimmste ist, was einem Menschen widerfahren kann, wenn man das Gefühl hat, dass einem Willkür zuteil wird. Dass man ein Spielball ist, der von hin und her geworfen wird und der überhaupt gar keinen Halt mehr hat. Wo es überhaupt nichts mehr gibt, wo man Hoffnung findet. Gott begrenzt es. Auch in allem Schlimmen. Gott setzt einen Rahmen. Und das tröstet. Das gibt Hoffnung durch alles hindurch. Das ist das eine. Vom Thron Gottes. Von Gott, der souverän herrscht über diese Welt. Auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommt. Weil wir denken, das ganze Furchtbare, was wir sehen, ja, da kann ja Gott gar nicht Herr sein. Da kann er ja gar nicht Chef sein. Da kann er ja gar nicht derjenige sein, der wirklich alles in seiner Hand hält. Die Offenbarung zeigt uns, dass es so ist. Und sie lädt uns ein, dort zu vertrauen, dass Gott Chef ist. Dass er wirklich souverän herrscht. Und dann, erstaunt bei allem, was eben auch an heftigen Dingen kommt, das durch die ganze Offenbarung hindurch angebetet wird. Und das ist so gegensätzlich zu unserem Leben. Wenn es uns gut geht, ja, danke, Herr Jesus. Geht es uns schlecht, sind wir im Todestal. Und dann wird geklagt, gejammert und gemacht. Die Offenbarung zeigt uns etwas anderes. Sie zeigt uns, dass selbst im größten Anblick von Furchtbarem es dort eine Schar gibt, die anbetet. Auch das ist etwas, wo wir sehen, wie Himmel funktioniert, wie himmlische Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Und das dürfen und das müssen wir lernen. Und da geht es nicht in erster Linie um den Musikstil, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die sich wie in der Offenbarung vor Gott beugt, sich vor ihm niederwirft und ihm Recht gibt in dem, was er tut und ihn darüber ehrt. Und das ist nicht einfach, ihr Lieben. Das ist herausfordernd und da braucht es Glauben. Und das Gute ist aber, wir glauben nicht in so einen kleinen Billiggott, den es bei Aldi gibt. Wir glauben an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Tod überwunden hat, der das nicht im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist. Wir haben es mit einem mächtigen Gott zu tun, der von diesen ganzen Dingen nicht aus der Bahn geworfen wird, sondern der fest im Fahrersitz sitzt und genau weiß, was er zu tun hat und was er tun will mit dieser Welt und mit dir und mit mir. Und da lädt uns Gott ein, zu vertrauen. Weitere Beobachtung ist, die Offenbarung ist ein Buch, was immer wieder vom Lamm Gottes spricht, das geschlachtet und das geopfert wurde. Und das ist wesentlich. Dieser Ruf, wer ist würdig, das Siegel zu brechen. Und es wird niemand gefunden, außer das geschlachtete Lamm. Und das bedeutet auch, dass alles, was in dieser Offenbarung uns geschildert wird, aufs Engste mit Kreuzigung und Auferstehung zu tun hat. Der dunkelste Moment der Menschheitsgeschichte, der Tod Jesu am Kreuz. Der gekommene Messias, der gekreuzigt wird. Der, der von Gott gesendet wird und wo der Teufel dachte, jetzt hat er ne. Und diese Gefahr ist ein für alle Mal beseitigt. Aber es blieb nicht dabei. Der hellste Moment. Jesu Auferweckung und Auferstehung am dritten Tage. Der Tod behält nicht den Sieg. Der Teufel, Satan, behält nicht den Sieg. Die Dunkelheit regiert eben nicht für immer. Trotz allem, was an entsetzlichen und furchtbaren und atemstockenden Dingen uns in der Offenbarung angekündigt und geschildert wird, steht außer Frage, dass Gott der Herr ist, dass Gott regiert. Warum? Weil er überwunden hat Hölle, Tod und Teufel. Weil er überwunden hat den Tod, weil er überwunden hat den Teufel, weil er überwunden hat all dieses Finstere. Und weil er derjenige ist, der siegt und der regiert und der herrscht und der über all diese Dinge gesetzt worden ist. Und wenn man das, was uns das Leben Jesu zeigt, was uns Kreuzigung und Auferstehung lehrt, dann müssen wir konstatieren, und das finden wir dann eben auch in der Offenbarung, dass selbst die größten Schatten Gottes Heilsplan immer Vorschub leisten müssen. Dass selbst die größten Schatten Gottes Heilsplan immer Vorschub leisten müssen. Gott wird es wenden zum Lob und zur Herrlichkeit seines Namens. Auch wenn wir es in dem Moment noch nicht verstehen. Wir merken, da kommen wir rein verstandesmäßig vollkommen an unsere Grenzen. im größten Dunkel Gottes Licht durchscheinen zu sehen, das fällt uns alles andere als leicht. Ihr Lieben, da ist Glauben gefordert. Glauben in das, was wir von Gott und seinem Wesen schon verstanden haben. Und das zu nehmen und darauf zu setzen und zu sagen, das reicht mir. Ich habe von Gott bestimmt noch nicht alles verstanden. Aber das, was ich verstanden habe, reicht mir, um ihm mein Vertrauen auszusprechen. Um meinen Glauben zu nehmen und auf ihn zu setzen. Und zu sagen, Herr, du schaffst einen Weg dadurch. Ich weiß nicht wie, aber du schaffst es. Glauben, dass den Tod, den Teufel und alles Finstere überwunden hat. Daran festzuhalten. Das ist der Glaube der Kinder Gottes. Das ist der Glaube der ersten Christen. Das ist der Glaube, der auf eine feste Auferstehungshoffnung gründet. Und dann haben wir, und das habe ich jetzt in vielen Bildern schon angekündigt, haben wir natürlich ganz viel dieses Reich des Antichristen, das Wirken des Teufels, das babylonische Weltreich, die finstere Weltregierung, die uns in der Offenbarung immer wieder geschildert wird. Aber auch, wie Gott damit umgeht und wie er dieses ein für alle Mal beseitigt. Ein fixer Durchgang durch die Themen der Offenbarung. Da merken wir, es ist ein Buch, das hat es in sich. Und viele lesen das Buch der Offenbarung und die sagen sich, ach du Feuerwerk. Nee. Also ich weiß nicht, was das soll. Da kriege ich Panik, da kriege ich Angst, da kriege ich was auch immer. Auf jeden Fall keine guten Gefühle. Das Interessante, durch die Jahrtausende der Kirchengeschichte hindurch, ein was die Offenbarung immer wieder gekennzeichnet hat, ist, dass es eigentlich ein Trostbuch der Christenheit war. Und vor allen Dingen der verfolgten Christenheit. Die haben Trost darin empfangen. Weil sie gesehen haben, das, was hier passiert, dient am Ende Gott zur Ehre. Und Gott sitzt nach wie vor im Chefsessel. Und das war denen so ein Trost. Und die wussten, das, was wir leiden, das leiden wir für unseren Herrn. Und dann der letzte Punkt. Wir gucken uns die Jahreslosung kurz an. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich möchte uns die Verse vorlesen, die noch drumherum stehen, den Kontext. Und ihr habt ja jetzt schon ein bisschen gehört, was uns die Offenbarung auch an Momenten gibt, wo wir sagen, oh, da ist so viel, was wirklich schwer ist, was uns herausfordert, was uns entmutigen will. Und dann kommt hier ab Kapitel 21, kommen ein paar Worte, kommen ein Abschnitt, der so gut ist, der so wohltut. Und wo wir merken, wo will Gott hin mit dieser Welt. Dann sah ich einen Himmel, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Anders geht es den Feiglingen und Treulosen, denen, die Abscheu erregen und morden, Hurerei treiben, Zaubern und Götzen dienen. All denen, die der Lüge verfallen sind. Auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Das ist der zweite Thron, Tod. Das ist dieser Abschnitt, um den die Jahreslosung eingebettet ist. Man könnte noch vor und dahinter noch viel, viel mehr lesen, aber ich muss es ein Stück begrenzen und ich lade euch, wie gesagt, ein. Offenbarung lesen, ja, hören und bewahren, das bringt Segen. Zu den einzelnen Wortbedeutungen, die wir hier vorfinden. Siehe, das ist so dieser Ausruf. Dieses Wort kommt vom Urtext her von sehen, erblicken oder wahrnehmen, etwas erkennen, was verstehen. Es hat aber auch etwas mit finden zu tun. Wenn dieses Wort siehe in der Bibel verwendet wird, dann soll damit Aufmerksamkeit erzeugt werden. Das heißt, aufpassen. Hingucken. Hier soll etwas passieren, was neu ist. Was interessant ist, was Gott mit einem großen Fokus versehen will. Überleg gut, was dir jetzt gezeigt wird. Betrachte es wohl. Hier macht Gott was sichtbar. Also, wenn uns die Jahreslosung begegnet und da ein Siehe steht, bedeutet es, Achtung, aufpassen. Dann gehe ich jetzt nicht der Reihenfolge nach, sondern ich komme zu dem ja wahrscheinlich größten Schlüsselwort in diesem Abschnitt oder in diesem Vers, nämlich zu dem Wort neu. Im Griechischen gibt es zwei Worte für neu. Einmal neos, dazu komme ich nachher nochmal, und kaina. Kaina ist das Wort, was uns hier in der Offenbarung begegnet. Es wird 38 Mal im Neuen Testament verwendet und 8 Mal alleine in der Offenbarung. Was beschreibt dieses Wort? Erster Sinn ist ungebraucht. Zweitens, im Sinne von vorher gab es das nicht. Es war vorher noch nicht vorhanden. Es ist bisher noch nicht da gewesen. Es ist was vollkommen Unbekanntes. Auch mit dem Beigeschmack von etwas Unerhörtem, Wunderbaren, Ungewöhnlichen, Außerordentlichen, Überraschenden, Sonderbaren, Eigenartigen und Unerwarteten. Und als letztes, von der Bedeutung her, es steht im Gegensatz zum Altern, nicht zum Alten, sondern zum Altern, also älter werden. Erstens, es wird dabei nicht die Berechtigung von Altem und Älterem bestritten, sondern es hat vielmehr den Sinn, dass das Alte überlebt wird, und dass es ersetzt wird durch etwas Neues. Und das, was dieses Wort beschreibt, ist auch, dass das Alte quasi unterlegen ist und das Neue, was kommt, dem Alten überlegen ist. Also da kommt etwas, was verbessert, was weit überlegen ist. Und jetzt das zweite Wort. Und jetzt merken wir, dass unser Verständnis von Neue etwas ist, was irgendwie einen anderen Bedeutungshorizont hat. Wir wünschen uns oder wir kaufen uns gern neue Sachen. Etwas, was frisch ist, etwas, was noch, ja, was noch ganz, ja, unbenutzt ist oder irgendetwas, was einen neuen Anschein hat, wo wir sagen, hey, das brauchen wir jetzt unbedingt. Ein neues Handy. Oder die andere Variante ist, wir versuchen, Dinge zu erneuern. Kainos ist neu im Gegensatz zu schon dagewesenem, bekannten, gebrauchten und verbrauchten. Das ist der Gegensatz. Neos meint jung und frisch. Neos, das hat auch was mit, zum Beispiel, wir versuchen etwas zu renovieren, zu restaurieren, etwas zu verjüngen, zu erneuern, zu tun. Kainos dagegen ersetzt das Alte und bringt an die Stelle des Alten etwas vollkommen Neues, was noch nicht gekannt und noch nicht da gewesen ist. Das Wort Neue, Kainos, ist ein recht apokalyptisches Wort. Neuer Name, neues Lied, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, alles neu. Das stammt aus einem Kommentar. Und das fasst zusammen, und das sehen wir, wie das in der Offenbarung beschrieben wird. Wie dort immer wieder komplett neue Dinge aus dem Himmel herabkommen. Wie neue Dinge entstehen. Damit haben wir es zu tun, wenn wir mit der Jahreslosung sprechen. Da geht es nicht darum, bloß ein bisschen was auf Hochglanz zu polieren. Sondern da geht es darum, dass Altes und Verbrauchtes ersetzt wird mit etwas, was noch gar nicht da gewesen ist, was der Mensch noch gar nicht kennt. Dann haben wir noch das Ich mache, Poyo. Und dieses Wort hat einen ganz, ganz weiten und breiten Bedeutungshorizont. Machen, tun, schaffen, hervorbringen, erzeugen, verfertigen, bereiten, herstellen, bewirken, verdichten, darstellen, handeln, wirken. Also unglaublich viel, was dieses Wort ausdrückt. Ich mache. Das sagt Gott. Und das Interessante ist, wenn wir ins Alte Testament schauen, und wenn wir dort schauen, wir wissen, das Alte Testament ist in Hebräisch verfasst. Es gibt aber eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und da ist es interessant, dass das, was die Schöpfung bezeugt, und da, wo Gott die Schöpfung macht, und er schafft dort Dinge neu, er spricht dort Dinge in Existenz, er macht etwas, er macht diese Erde und schafft sie. Da verwendet interessanterweise das griechische Alte Testament dieses Wort, was wir hier in der Jahreslosung finden. Also es hat auch dieses etwas erschaffen als Bedeutungsgehalt. Gott macht es, Gott schafft etwas Neues. Siehe, ich mache alles Neue, sagt Gott. Und dann das Letzte, alles, das bedeutet schlicht alles. Die Gesamtheit, das All, das Weltall, alles Mögliche. Es wird neu. Und das sehen wir ja dann hier beschrieben in diesem Abschnitt, den ich uns vorgelesen habe, wie eine neue Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und es wird von oben herabgebracht. Und vorher heißt es, dass diese Welt vor Gottes Angesicht flieht, vergeht. Die wird hinweggetan und es kommt etwas vollkommen Neues. Damit haben wir es zu tun, wenn wir uns mit der Jahreslosung dieses Jahr beschäftigen. Das ist ein kleiner Anteaser. Das ist ein kleiner Vorgeschmack von dem, was wir dort zu entdecken haben, was wir entdecken können. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, die Offenbarung zeigt uns himmlische Abläufe. Unsere Aufgabe ist, lerne Gottes Herrschaft in dieser Welt zu vertrauen. Lerne, dass Gott Herr ist und regiert auch durch alles hindurch, was wir nicht verstehen und was uns zu groß ist und zu grässlich. Gott ist derjenige, der am Chefsessel sitzt. Es gibt nichts, was Gott nicht kennt. Es gibt nichts, was er nicht zulässt. Es gibt nichts, was er nicht einordnet, um mit dieser Welt an sein Ziel zu kommen. Und wir müssen lernen, die Dinge aus dem Himmel herabzusehen, vom Himmel her zu sehen. Auch und gerade im Dunkeln, dorthin durchzublicken, Gott zu erahnen, Gott zu erkennen. Zweitens, in der Offenbarung wird angebetet. Und jetzt können wir das hören als eine Geisel. Jetzt müssen wir alle im Lobpreis aufstehen und die Hände heben. Aber das wäre eine äußerliche Art. Da geht es darum, irgendwas darzustellen, was vielleicht gar nicht echt ist. In der Offenbarung, wenn wir lesen, dort wird angebetet, ist im Endeffekt die Frage, wie steht es um dein Herz? Hast du ein anbetendes Herz? Ein Herz, was sich vor Gott beugt? Ein Herz, was sich ihm unterordnet in allem? Ein Herz, was ihm Ehre gibt, auch im Dunkeln, auch im Schwärm. Und was ihn kennt und deswegen sagt, du bist es würdig, angebetet zu werden. Du bist es würdig, Ehre zu empfangen. Ihr Lieben, das ist essentiell, wenn wir die Offenbarung lesen. Ohne eine Haltung der Anbetung stehen wir nicht im richtigen Verhältnis zu Gott. Und wenn wir dort merken, dass wir noch eine Ebene haben oder dass wir da noch einen Weg gehen müssen, dann lasst uns darum beten, dass Gott uns Herzen gibt, die anbeten. Und dann ist es tatsächlich auch vollkommen Wurst, welcher Musikstil da kommt, welches Lied gesungen wird. Weil wenn ein Herz da ist, was anbetet, dann sucht es danach, Gott in irgendeiner Art und Weise Ehre zu bringen und ihn zu erheben. Drittens, das Lamm Gottes, Jesus Christus, mit seinem Tod und seiner Auferstehung, ist uns Vorbild, Halt und Ermutigung bei allem, was wir durchstehen müssen. Er ist uns vorausgegangen. Er ist der Erste. Wir sollen zu ihm gleich tun. Ohne Kreuzigung keine Auferstehung. Ohne Sterben kein neues Leben. Wir wollen immer das eine, Leben, Auferstehung. Aber da gehört zu der Gleichung noch was anderes dazu. Das sehen wir im Leben Jesu. Und es ist nicht selten, und das sehen wir auch, Gott kommt durch manches wirklich Schwere hindurch zu seinem Ziel. Und manchmal müssen wir erst sterben, um neues Leben zu empfangen. Viertens, die Welt wird vergehen. Alles in dieser Welt wird vergehen. Am Ende wird es fliehen vor Gott. Diese Welt ist nicht rettbar. Diese Welt ist nicht restaurier- oder renovierbar. Diese Welt ist am Ende nur noch für die Mülltonne. Und Gott macht etwas vollkommen Neues. Das heißt nicht, dass uns das entbindet, jetzt mit Dingen gut umzugehen. So nach dem Motto, wir können die Wiederkunft Jesu beschleunigen, indem wir versuchen, so möglichst schlecht mit dieser Welt umzugehen. Wir müssen sie so richtig schnell niederrocken. Da gehen wir dem Bewahren-Auftrag, den Gott uns von Anfang an gegeben hat, nicht nach. Wir sollen diese Erde bebauen und bewahren. Wir müssen das nicht künstlich herbeiführen. Aber wir müssen auch nicht diesem Gedanken anheimfallen, dass wir hier versuchen müssen, mit dieser Erde noch irgendwie versuchen, die irgendwie wieder auf Vordermann zu bringen. Am Ende kommt die in die Tonne. Und Gott schafft etwas vollkommen Neues, was keine Insignien von Sünde hat, was keine Insignien von Dunkelheit hat, was nichts mehr hat, was zerstört und was zertreibt, was kaputt macht, sondern etwas, was vollkommen ganz und heil ist, was voller Licht ist. Gott macht alles neu. Fünfter Punkt. Und in dieser neuen Welt werden Menschen leben. Diese neue Welt wird von Menschen bevölkert sein. Und es sind diese Menschen, die im Buch des Lebens und des Lammes stehen. Bist du in diesem Buch eingeschrieben? Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir staunen, sind irgendwo auch betroffen, erschüttert von dem, was dieses Buch der Offenbarung so mit sich bringt. Und wir stehen da und wir fühlen uns in dem Moment irgendwo klein, vielleicht auch zu schwach. Und hoffen nur, dass es uns nicht betrifft. Und gleichzeitig machst du Dinge sichtbar, um uns jetzt in dieser Weltzeit Halt zu sein, Ermutigung und Trost bei allen Irrungen und Wirrungen, die wir sehen. Und wo wir so vieles nicht verstehen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen darin festmachst und mit diesem Glauben erfüllst, dass du regierst, auch wenn wir es nicht verstehen oder gerade da, wo wir es nicht verstehen. Und Herr, wir bitten dich, prüf du unsere Herzen, wie sie stehen dir gegenüber. Ob es Herzen sind, die anbeten, die dir gehorsam sind, die sich vor dir beugen, die dir Ehre machen und Ehre geben. Mit ihren Worten, mit ihrem Tun, mit ihrem ganzen Leben. Dass es etwas ist, was aus uns herausfließt. Und Herr, wenn das noch nicht der Fall ist, dann bitten wir dich, bewirke es in uns. Wir können es uns selber nicht tun, brich du unsere Herzen darüber, wo wir eben nicht anbeten. Und zeig uns, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht passt, sondern dass wir dort einen Weg zu gehen haben und dass wir dort etwas von dir empfangen müssen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder den Blick richtest, weg von dieser Welt, die vergehen wird, und dass du uns erfüllst mit einer Vorfreude auf diese Welt, die kommt. Und dass unser Blick fest gegründet ist daraufhin, dass wir darauf zugehen, dass wir einmal bei dir sind. Schenk, dass wir in dem Moment lernen, auch zu sehen, was ist sinnvoll in dieser Welt und was eben auch nicht. Reinige und heilige du uns dort. Und Herr, ich bitte dich für jeden, der vielleicht auch die Frage hat, ob er im Buch des Lebens steht, des Lammes. Herr, zeig du's. Schenk du Heilsgewissheit. Und wenn dort noch was offen ist, dann bete ich, Vater, dass du anrührst und dass du es zeigst. Und dass du die Person nimmst, dass sie zu dir kommt, dass du sie einschreibst. Herr, wir geben dir die Ehre und wir sind gespannt, was du uns auch in diesem Jahr zeigen willst, was Neues kommt. Und wir freuen uns darauf. Dir sei die Ehre darüber, Jesus. Amen. Wenn man so gehört hat, was man heute so alles in der Predigt gehört hat, dann ist ja manchmal die Frage, wie kommt man die da durch? Und dann kriegt man vielleicht so ein bisschen die Sorge, schaffen wir das? Und deswegen möchte ich euch heute zum Segen ein Wort aus dem Philipperbrief zusprechen. Wer kann, darf gern dazu aufstehen. Und da sagt Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Paulus war sich überzeugt, dass das, was Gott angefangen hat, dass er es zu Ende bringt, dass er es vollendet und dass er es seiner Bestimmung zuführt. Und mit dieser Gewissheit segne ich euch, dass Gott der Anfänger ist, deines Glaubens und dass er genauso der Vollender ist, der dein Leben und dich bewahrt bis zu dem Tag hin, wo er wiederkommt. Der dir alles gibt, was du nötig hast, um ihm auf diesem Weg treu zu sein. Seid gesegnet damit, mit diesem festen Vertrauen und mit dieser Gewissheit, dass Gott es gut ausführen wird. In euch, an euch und durch euch. Amen. Einen schönen Sonntag.